Herzlichen Dank für dieses Lied, das hat das Thema schon bereits angewärmt, eingestimmt, denn heute Morgen wollen wir noch das letzte Thema in Angriff nehmen unserer Predigtreihe, alte Medizin neu entdeckt, und heute geht es um die sechste Reformation. Tiefgang durch die Heiligungsbewegung ab 1874. Tiefgang, was für ein schönes Wort. Vielleicht sind einige Hobbytaucher im Meer, wenn ihr in der Ferien seid. Etwas Schönes, wenn man da so untertaucht ins Wasser. Was sieht man da? Man entdeckt Dinge, die man an der Oberfläche nicht sieht. Wer im Tiefgang taucht, der entdeckt immer wieder neue Dinge, die er an der Oberfläche nicht sieht. Trendforscher nennen unsere Gesellschaft, wo wir drin sind, sie sagen, wir leben in einer Surfergesellschaft. Das kennen wir alle. Das Leben ist so schnell geworden. Wir surfen durchs Leben und der Tiefgang geht manchmal eben verloren. Es gibt auch Christen, die begnügen sich mit oberflächlichem Christentum. Wer aber mal in die Tiefe steigt vom Wort Gottes und was er dafür Schätze entdeckt, der begnügt sich nicht mehr mit einem oberflächlichen Christentum. Deshalb das Thema heute Tiefgang durch die Heiligungsbewegung, die hat wirklich Tiefgang gebracht. Durch die Heiligungsbewegung, möglicherweise ist dieses Wort dir etwas fremd, Heiligungsbewegung. Wie soll ich das erklären? Als erstes möchte ich dazu sagen, es ist eine vielschichtige Bewegung, diese Heiligungsbewegung. Und viele Gemeinden und auch Christen sind durch sie befruchtet worden, auch der Bund FEG. Eine vielschichtige Bewegung, die Heiligungsbewegung. Sie hat unter anderem zur Gründung der Pfingstgemeinden geführt. Der Pfimis, die gibt es ja auch in Schaffhausen. Das ist eine alte Gemeinde, die kommt direkt aus der Heiligungsbewegung. Eine vielschichtige Bewegung. Leider gab es in der Heiligungsbewegung auch einige Entgleisungen. Ich muss das einfach auch sagen, sonst sagt mir jemand, der Geschichte gut kennt, aber heute hast du die Dinge schön geredet. Ich werde davon nämlich nicht predigen, weil das bringt ja nicht viel, wenn ich über Entgleisungen predige heute Morgen. Sondern ich möchte mich heute Morgen darauf beschränken, die grundlegenden positiven Aspekte, die für uns noch heute hilfreich sind, für unser Christenleben so ein bisschen herauszuschälen. Wir sind ja heute Morgen gekommen, um zu lernen. Wir haben das ja immer wieder gehört in dieser Predigtreihe. Geschichte ist dazu da, um zu lernen. Das ist das Ziel von heute Morgen. Der Unterschied zwischen der Heiligungsbewegung und allen anderen Reformationen, die wir schon betrachtet haben in den vergangenen Monaten, ist folgender. Die Heiligungsbewegung ist nicht eine Bewegung wie die anderen Reformationen von Wecker- und Schlaftabletten. Mögt ihr euch vielleicht noch erinnern, ich habe das letztes Mal so erklärt. Jede Reformation war immer ein Weckruf Gottes. Mögt ihr euch noch erinnern an meinen Wecker? Leider ist der kaputt gegangen da draußen, als ich ihn nach Hause bringen wollte. Seit ich verheiratet bin, ist der immer bei mir auf dem Nachttisch. Und jetzt ist der kaputt gegangen. Hat mich geärgert, ich habe einen neuen gekauft. Aber der tickt so laut, ich habe den jetzt ins, wie sagt man da, ist Nachttischlehne da, ich konnte nicht mehr schlafen. Also die Predigt wird mir bleiben, mir selber. Der Wecker ist kaputt gegangen. Also jede Reformation bei Luther, bei den Täufern war ein Weckruf Gottes und dann sind viele Menschen zum Glauben gekommen, das Christentum ist aufgeblüht. Da gab es immer wieder einen Knick, da kam die Schlaftablette. Die Christen sind eingeschlafen in Traditionen, in Formalismus, im Materialismus und Gott in seiner Gnade hat den Pietismus geschickt. Wieder ein Weckruf Gottes, wieder Aufbruch. Und leider wieder Schlaftablette. Und dann letztes Mal haben wir uns mit dem Reveil beschäftigt, wo die FEG auch entstanden ist, noch andere Gemeinden. Und es ging wieder hoch. Und jetzt kommen wir zur Heiligungsbewegung. Die ist eben anders. Ihr seht es da vorne. Die Heiligungsbewegung ist eine Reformation unter ernsthaften Christen. Also sie haben nicht geschlafen. Dann ist eine Reformation unter ernsthaften Christen. Und interessanterweise löste diese Reformation eigentlich unter Christen eine interne Reformation in kurzer Zeit eine der größten geistlichen Aufbrüche in unserem Land aus, dass viele Menschen zum Glauben kamen. Das ist doch interessant. Das heißt also, wenn ernsthafte Christen eine neue Reformation erleben, dann kann das gewaltige Auswirkungen haben auf unser Umfeld. Da sollten wir doch hellhörig werden. Das ist doch Motivation, gerade von dieser Heiligungsbewegung zu lernen. Was ist nun der Ausgangspunkt dieser Heiligungsbewegung? Was war der Ausgangspunkt am Ende des 19. Jahrhunderts? Es war die Frage, oder vielmehr war es eigentlich auch ein inneres Ringen, ein langes zum Teil, ein inneres Ringen, in welchem Verhältnis steht denn der Christ zur Sünde? Oder mit anderen Worten, viele Christen damals litten, dass das, was sie in die Bibel lasen, und merkten, das sollte ich tun, dass das, was sie in der Bibel lasen, nicht in Übereinstimmung brachten, nicht in Einklang brachten mit ihrem Leben im Alltag. Viele dieser Christen damals, die waren auf der einen Seite ehrliche Christen, aber sie litten einen zermürbenden Defizit Christentum. Wie das beschrieben ist im ersten Text, der hier angezeigt ist in Römer 7, ich lese daraus ab Vers 18 bis 25. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht wieder mal die Bibel in die Hand zu nehmen, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht. Man kann sich das Wort Gottes einfach besser einprägen, wenn man es liest. Römer 7, ich kann nicht alles lesen, am besten würde man das ganze Kapitel lesen. Aber das könnt ihr zu Hause machen oder nebendurch beim Zuhören. Ich lese ab Vers 18, damit ihr schneller findet, oder für solche, die sich nicht so gewohnt sind, in der Bibel zu blättern, 845, Seite 845. Römer 7. Ab Vers 18. Ich warte bewusst ein bisschen, dass wir alle gleich weit sind, dass wir es dann auch miteinander lesen können. Da heißt es typisch für die Heiligungsbewegung, das war der Ausgangspunkt dieser Text, natürlich auch andere, dieses Befinden, das in diesem Text zum Ausdruck gebracht wird. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will, das ich nicht tun will. Ich lese jetzt nicht weiter, diese Musik wird ja noch weiter ausgeführt in den nächsten Versen. Und dann kommt der Vers 24, wo es heißt, ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Und jetzt kommt der Ausgangspunkt der Heiligungsbewegung, den kann man in diesem Satz zusammenfassen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das war der Ruf, der Ausgangspunkt, der Ruf der Anfänge der Heiligungsbewegung. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und jetzt im nächsten Vers kommt Heiligungsbewegung mit einem Wort. Doch. Doch. Aber wir gehen jetzt schön der Reihe nach. Wir bleiben noch ein bisschen im Römer 7. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich Gutes tun, dann möchte ich das alles machen, aber ich merke, es geht einfach nicht. In der Praxis, in der Tat, siegt die Sünde. Es ist wie ein Naturgesetz. Und das war nicht nur damals so, vielleicht kennst du das auch aus eigener Erfahrung. Zum Beispiel, wenn du Bibel liest, du sollst nicht begehren. Da sagst du, ja, das stimmt. Das ist richtig. aber trotzdem überfällt mich immer wieder die Eifersucht. Und zwar in Form, dass ich schlecht reden muss über Menschen, die etwas besser können als ich. Du liest in der Bibel, du sollst nicht begehren und sagst, ja, das stimmt. Und trotzdem suchen meine Augen immer wieder pornografische Bilder, zum Beispiel im Internet. Ich will das ja eigentlich gar nicht. Und trotzdem muss ich es immer wieder tun. Oder in der Bibel steht, dass der Zorn des Menschen nicht das tut, was vor Gott recht ist. Und du sagst, jawohl, das sehe ich ein. Und trotzdem werde ich immer wieder gepackt vom Jähzorn. Eine schlimme Sache. Wir hörten gestern an der Delegiertenkonferenz der FEG Schweiz ein Zeugnis von einem Mann. Er stand da mit seiner Frau, er hat noch geweint, während er es erzählte. Er sagte, ich war so gebunden an den Jähzorn und dann habe ich meiner Frau Dinge angeschrien, ich lasse mich scheiden und so weiter. Und nachher dachte ich wieder, ach, was habe ich nur gesagt, jahrelang. Ich will das ja eigentlich gar nicht. Ich will nicht, dass immer Groll hochkommt, doch kommt er immer wieder. Ich will nicht unversöhnlich sein und doch werde ich so gepackt und bin ich gebunden ans Nachtragen. Die große Frage hier von Römer 7 ist also, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das war auch damals der Ausgangspunkt der Heiligungsbewegung unter ernsthaften Christen. Noch heute eine aktuelle Frage. Ich möchte euch jetzt aber mitnehmen, so in die damalige Zeit mit einem Beispiel. Vorletzten Jahrhundertwende, geschichtlich. Damals waren ja viele Menschen arm, vor allem aus dem Lande. Und ich zitiere jetzt einen Mann, der hatte ein kleines Geschäft, war hoch verschuldet. Der Mann heißt Fritz Berger. Er wurde später ein Erweckungsprediger in der Schweiz. Aus ihm stammt einer der größeren Freikirchen der Schweiz ab. Ich zitiere ihn. Er sagte, da können wir ein bisschen spüren, woran diese Menschen damals litten. Wenn ich meine Spielkameraden ins Wirtshaus gehen sah, so zog es mich an allen Haaren. Kam ich aus dem Wirtshaus heraus und sah meine Kinder mit zerrissenen Kleidern und Schuhen, so klagte mich mein Gewissen an. Er hat das Geld versoffen und verspielt in der Wirtschaft und seine Kinder hatten nur noch zerrissene Kleider zum Anziehen. Und trotzdem zog es ihn immer wieder dorthin. Er beschreibt, mit aller Kraft kämpfte ich gegen 5 Sünden an, die mir zu schaffen machten. Unter anderem das Rauchen, das Fluchen und das Lügen. Wie oft bin ich auf dem Heimweg von der Wirtschaft unter einem Baum niedergekniet und habe Gott angefleht, hilf mir! Die Bibel las ich zu jener Zeit fleißig, aber so leben, wie die Bibel lehrt, schien mir ausgeschlossen. Das ist ein typisches Beispiel für den Ausgangspunkt der Heiligungsbewegung. Viele ernsthafte Christen litten an einem zermürbenden Defizitchristentum. Und was machten die Prediger damals? Ich rede jetzt nicht für alle, aber ein großer Teil der Prediger damals in Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften konnten damals keine befriedigenden Antworten geben. So typisch für diese Zeit war, dass man lehrte auf den Kanzeln, der alte Mensch ist eben noch in dir. So das böse Tier, das dich immer wieder dazu treibt, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht willst. Und dieser alte Mensch ist zwar in Jesus besiegt, theoretisch gemäß der Bibel, und dann hat man sich oft auf Luther bezogen und eben nicht auf die Bibel, man hat gelehrt, aber der Alte kann schwimmen. Das war so die typische Theologie von damals, die leider bis heute noch nicht ausgestorben ist. Weil der alte Mensch das nur kurz theologisch erklärt, überall, wenn vom alten Menschen die Rede ist, ist im Neuen Testament abgeschlossene Vergangenheitsform, der Aroist, sagt man dem. Aber es war damals die Theologie. Ah, jetzt weiß ich, warum ich nicht tun kann, was ich will. Da ist noch dieser alte Mensch und der kann schwimmen. Viele Prediger damals haben die Leute getröstet, indem sie das sogenannte Armsünderlied gepredigt haben. Das so tönt ja auch als Christ, musst du halt ein armer Sünder bleiben bis zu deinem Tode und wenn du gestorben bist, darfst du auf Gnade Gottes hoffen. Was hat man gemacht statt das Evangelium gepredigt? Hat man die Theologie an die Praxis angepasst. Etwas, das wir heute auch wieder neu kennen, ein bisschen in anderen Fragen. Heute ist die Tendenz oder Gefahr eher in ethischen Fragen. Wir haben gestern am Kongress von der FEG auch darüber geredet. Wollen wir diesem Trend nachgeben als FEG Schweiz? Dass wir sagen, ja, wir leben heute in einer anderen Zeit, deshalb müssen wir die Bibel umschreiben. Die Theologie an der Praxis anpassen. Ich entschuldige mich, dass ich kurz Werbung für die FEG mache. Wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Denn wir verlieren Vollmacht Gottes und Glaubwürdigkeit. Wenn wir die ethischen Fragen unserer Zeit, die brennenden Fragen, auch aufweichen und die Bibel einfach uminterpretieren. Ich muss ein Beispiel machen, dass ihr versteht, was ich meine. Ich mache ganz ein simples Beispiel. Zum Beispiel in der Bibel steht, oder aus der Bibel kann man entnehmen, ich möchte es genau sagen, dass man sexuell enthaltsam leben soll bis zur Ehe. Uiuiui, was wird da heute gesagt? Das geht doch nicht. Also bitte sehr, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Das schafft doch niemand mehr. Eine junge Frau hat kürzlich gesagt, ja, so viel Geduld habe ich nicht. Da muss doch der Heiland Verständnis haben. Also man passt die Theologie einfach der Praxis an. Und das wurde damals auch gemacht, in zwei entscheidenden Punkten. Und viele litten darunter. Aber die Reformation der Heiligungsbewegung war eben eine Reformation von ernsthaften Christen. Es gab viele, die sich mit diesem Armsünderlied nicht zufrieden gaben. Viele haben dann versucht, diesen alten Menschen, der immer wieder aufschwimmt, zu ersäufen und zu metzgen mit eigener Kraft und haben die schmerzliche Erfahrung gemacht, vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, darf ich es mal im Dialekt sagen, dass der Heib nie verreckt. Der kannst metzgen und metzgen, der verreckt nie. Der schwimmt immer wieder oben auf. Und gleichzeitig haben diese ernsthaften Christen entdeckt, wenn sie die Bibel lasen, es muss mehr geben als dieses Defizit-Christentum. Ich zitiere nochmals diesen Fritz Berger, der unter anderem gegen 5 Sünden mit eigener Kraft ankämpfte. Er sagt gleichzeitig, lese ich in der Bibel, es gibt eine Freiheit, die ich nicht besitze, aber die zu haben ist. Und das war der Auslöser der Heiligungsbewegung. Viele aufrichtige Christen haben nämlich das Richtige gemacht. Nicht nur Fritz Berger, ich möchte noch einen bekannten Namen nennen, den ihr besser kennt, Karl Heinrich Rappard zum Beispiel. War ja ein Schaffhauser, dürfen wir stolz sein. Habt ihr das gewusst? Da war ein Schaffhauser, der spätere Leiter von Crigiona. Der war auch so ein Mann, der litt unter dem. Der litt unter dem. Und Berger und viele andere, aber sie haben es gemacht, wie es Jakob im Alten Testament machte. Sie haben sich nicht damit zufrieden gegeben, sie haben nicht einfach die Theologie an die Praxis angepasst, sondern sie haben, wie es Jakob gemacht, was hat Jakob gesagt? Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das hat zum Durchbruch der Heiligungsbewegung geführt. Diese Heiligungsbewegung, die kam ja eigentlich geschichtlich kurz vielleicht erwähnt von England her, genau von der Stadt Oxford. Im Jahre 1874 hat dort eine große Konferenz stattgefunden. Das war so die Initialzündung. An dieser Konferenz haben 3000 Menschen teilgenommen, aus ganz Europa, viele Theologen. Und unter anderem hat dabei eben auch Karl Heinrich Rappard teilgenommen. Oder Arnold Bowe, der Pastor der FEG in Bern. Die späteren Leitfiguren der Heiligungsbewegung in der Schweiz. Und an dieser Konferenz, ich mache das einfach jetzt ganz kurz und möglichst einfach erkläre ich das, nicht hochtheologisch, hat man festgehalten, es ist möglich, dass das Evangelium und das Leben im Alltag Hand in Hand geht. Aber es geht nicht durch eigenes Anstrengen, sich Mühe geben, sich zusammenreißen, sondern es ist möglich, weil Christus gestorben ist, weil Christus wieder auferstanden ist. Deshalb ist es möglich. Und deshalb gibt es Sieg über die Sünde. Und ich möchte es noch ein bisschen anders formulieren, wie es auch unter Punkt 2 in eurem Flyer findet. Klingt jetzt nicht so hochtheologisch, aber ich habe es sehr bewusst ein bisschen runtergebrochen. Die Botschaft von Oxford war, ich kann als Christ fröhlich umziehen aus der Wohnung in Römer 7, wie wir gelesen haben, in die neue Wohnung von Römer 8. So kann man es zusammenfassen. Das war die Kernbotschaft der Heiligungsbewegung. Ich sage es noch einmal. Es gibt einen fröhlichen Umzug aus diesem Wohnen in Römer 7, diesem mühsamen, zermürbenden, ein Auszug in die neue Wohnung von Römer 8. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir aus dem nächsten Kapitel Römer 8 auch noch einige Verse lesen. Die neue Wohnung, Heiligungsbewegung. Fangen nochmals an bei Vers 24, dass wir den Zusammenhang haben von der alten Wohnung. Da wird gefragt, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Jetzt kommt Heiligungsbewegung. Doch! Und jetzt lese ich weiter in Römer 8. Für die, die in Christus sind, heißt es im Griechischen, oder unserer neuen Übersetzung, Genfer Übersetzung heißt es, für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und jetzt kommt es. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, im Griechen steht wieder, wenn du in Christus bist, ein schöner Ausdruck, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern dass das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und im nächsten Vers wird beschrieben, wie Jesus das gemacht hat am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und wieder die Folgerung im Vers 4, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Also das Tun des Evangeliums ist möglich. Und jetzt wird gesagt, wie es möglich ist, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Was heißt das? Wenn Christus in mir wohnt und ich ihn in mir wohnen lassen, dann wohnt gleichzeitig in mir, haben wir gelesen, Vers 2, ein neues Gesetz, nämlich das Gesetz des Heiligen Geistes. Und dieses Gesetz, haben wir gelesen, ist stärker als das alte Naturgesetz der Sünde. Haben wir das verstanden? Das tönt ein bisschen theologisch, theoretisch. Ich möchte es ein bisschen praktisch machen. Upe hat mir da ein bisschen geholfen. Er hat mir da diese Nägel gebracht. Und wir wissen alle, es gibt ein altes Naturgesetz der Schwerkraft. Was ist das Gesetz der Schwerkraft? Ist ganz einfach, wenn ich diesen Nagel fallen lasse oder diese Nägel fallen lasse, Naturgesetz der Schwerkraft, was passiert? Es zieht immer nach unten. Das ist das Naturgesetz der Schwerkraft. Das alte Naturgesetz der Schwerkraft. Also ich kann die Nägel, wenn ich sie loslasse, nicht hier halten. Aber was kann ich dann tun, um dieses Naturgesetz zu durchbrechen, der Schwerkraft? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann mich bemühen und diese Nägel hochschmeißen. Habt ihr gesehen, wie die hochflogen? Aber nicht lange. Naturgesetz der Schwerkraft ist stärker. Und so ist es auch unserem Christenleben. Wir versuchen mit eigener Kraft gegen die Sünde zu kämpfen. Vielleicht fliegen wir ein bisschen hoch, aber wir fallen umso tiefer. Was braucht es, um das Naturgesetz der Schwerkraft zu durchbrechen? Ganz einfach. Es braucht ein anderes, ein stärkeres Gesetz. Der Rupe hat mir das liebevoll gebastelt. Es ist hier drin, dieses andere und stärkere Gesetz. Jetzt wollen wir schauen, was passiert mit diesen Nägeln. Ja. Habt ihr es gesehen? Jetzt ist ein stärkeres Gesetz da, dass die Kraft der Schwerkraft überwindet. Sieht, er fällt nicht runter. Weil ein Magnet da ist, das eben stärker ist als das Gesetz der Schwerkraft. Haben wir verstanden? Und genau um das geht es bei Römer 8 und um das ging es auch in der Heiligungsbewegung. Das ist die Kernbotschaft, ich lese sie noch einmal. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem alten Gesetz der Sünde und des Todes, sondern das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Also ich habe jetzt ein stärkeres Gesetz in mir, Christus mit seinem Heiligen Geist. Und das ist allein möglich geworden durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und diese grundlegende Wahrheit des Evangeliums wurde damals in Oxford wieder neu entdeckt. Und viele Konferenzteilnehmer erfuhren eine tiefe und nachhaltige Befreiung von ihrem gesetzlichen Heiligungsverständnis. Vor allem auch Heinrich Rappard. Ich wage zu behaupten, dass es den Krishona-Verband heute vielleicht gar nicht mehr geben würde, ohne die Heiligungsbewegung. Krishona war damals in einer Riesenkrise, äußerlich und innerlich, und der Rappard selber auch. Und da hat er Befreiung erlebt. Und hat das nach Krishona gebracht und da gab es riesige Erweckungen, die von Krishona ausgingen. Mit dieser Botschaft, die eigentlich keine neue war, sondern eine uralte, aber die neu entdeckt wurde. Und Heinrich Rappard und seine Freunde, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, die sind dann richtig gehend nach Bern gerannt, in die Schweiz gerannt. Mit dieser neu entdeckten alten Botschaft. Und sie haben in der Schweiz, vor allem in Bern, ähnliche Konferenzen organisiert. Heiligungskonferenzen, sagte man damals. Die erste Konferenz hatte den Titel „Das volle Heil in Christus und unser alltägliches Leben“. War typisch Heiligungsbewegung. Wie bringen wir das zusammen? Das Evangelium und mein Leben im Alltag. Und da wurden eben diese Inhalte von Römer 8, von Römer 6 und von anderen ähnlichen Texten im Neuen Testament richtig ausgegraben. Und das führte zu einem ganz, ganz großen Aufbruch in unserem Land. Ich möchte euch ein bisschen spüren lassen, wie das damals so Aufbruchstimmung war, mit einem weiteren Zitat von diesen Konferenzbesuchern damals in der Schweiz, in Bern. Auswirkungen der Heiligungsbewegung in der Schweiz. Ich zitiere aus den Geschichtsbüchern, viele Bekehrten wurden neu erweckt durch ein tiefgehendes Aha-Erlebnis, wie folgendes Zeugnis zeigt. Jetzt kommt direkte Rede, Christus hat alles vollbracht für mich. Es ist wunderbar einfach, aber ich war oft so wie einer, der mit dem Schlüssel im Schloss dreht und dreht und sich abmüht und nicht begreift, wo es fehlt, bis er merkt, dass das Schloss schon offen ist. Dass Christus alles gemacht hat. Ich finde dieses Zitat wunderschön, das fasst zusammen dieser geistliche Aufbruch. Da war eine Freude damals unter den Christen durch diese Heiligungsbewegung. Ich möchte noch einen Mann kurz erwähnen, der gehört einfach dazu von dieser Heiligungsbewegung. Vielleicht habt ihr von ihm auch schon gehört, das ist der Evangelist Elias Schrenk, ein Deutscher. Und er war wohl das wirkungsvollste Werkzeug, das Gott damals gebrauchte. Er hat die Gedanken der Heiligungsbewegung von der Stadt bis in die hintersten Winkel, vor allem des Emmentals oder generell in der Schweiz, gebracht. Und Schrenk sagt von sich, ich litt wie so viele junge Leute an verderbter Fantasie. Aber er hat erlebt, was hier steht in Römer 8, Vers 2. Ich lese es noch einmal, weil es so schön ist. Denn wenn du mit Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Elias Schrenk, und das Besondere bei Elias Schrenk war, der hat sofort nicht mehr nur in Kirchen gepredigt, und das war völlig neu damals, sondern in Scheunen, in Tanzsälen, in Vereinslokalen. Er hat noch etwas gemacht, er hat die populäre Musik in die Gemeinde gebracht. War vorher ein Tabu, da hat man nur alte Kirchenlieder gesungen. Aber da haben sich so viele Leute bekehrt damals. Und Elias Schrenk hat überlegt, die haben letztes Wochenende, waren die noch auf einer Tanzparty und haben auch gesungen. Hat gemacht, was der Luther auch schon machte. Er hat einfach diese Melodien und Lieder genommen und hat fromme Texte gemacht. Und die Neubekehrten, die konnten gleich mitsingen im Gemeindegesang, weil sie die Melodien schon bereits kannten, von ihrem alten Leben. Und Gott hat tonnenweise gesegnet, mit Zeichen und Wundern. Ihr solltet mal die Biografie lesen von Elias Schrenk. Die wollten ihn vielfach umbringen, aber Gott hat gesegnet. Überall, wo Schrenk predigte, Schweiz und nachher auch in Deutschland, ist nachhaltig erwecktes Leben entstanden, das bis heute Spuren hat. Wenn ihr zum Beispiel die Landkarte vom Kanton Bern, da kann man es deutlich zeigen, anschaut, dort wo es viele Christen gibt, viele Gemeinden, überall dort hat Schrenk gepredigt. Zum Beispiel Stadt Thun ist eine kleine Stadt, die hat ja über 35 Freikirchen. Oder das frömmste Dorf in der Schweiz, wisst ihr, wo das ist? Vielleicht wart ihr schon in den Ferien. Berner Oberland, Adelboden. Ja, da war der Schrenk. Überall, wo viele Christen heute noch sind im Kanton Bern, hat Schrenk gewirkt. Segensspuren bis in unsere Zeit. Und er hat diese Botschaft gebracht von Römer 8 und Römer 6 und andere Texte. So, meine Zeit läuft. Ich komme zum Schluss. Was heißt das für uns? Wir wollen ja lernen. Wir haben immer wieder gesagt in dieser Predigtreihe, die Geschichte ist dazu da, nicht, dass wir mehr wissen, sondern dass wir von ihr lernen für unser Leben. Was können wir lernen von der Heiligungsbewegung? Und ich möchte jetzt wieder ganz persönlich werden. Lassen wir die Geschichte auf der Seite, sondern möchte persönlich werden. Vielleicht leidest du auch an einem Defizit. Vielleicht bist du als Christ auch noch irgendwo mit einem Strick gebunden. Vielleicht eben dieses Schlechtreden über andere. Die Psychologen geben eine interessante Antwort. Wer schlecht redet über andere, der muss damit seinen Selbstwert aufpolieren. Wenn er nämlich die anderen schlecht macht, wird er ja selber besser. Das ist eine furchtbare Gebundenheit. Auch unter Christen. Vielleicht leidest du daran und denkst, ich möchte das ja eigentlich gar nicht. Oder vielleicht leidest du an Eifersucht, vor allem unter Frauen. Ich bin ja schon viele Jahre Pastor. Oh, was habe ich schon beobachtet? Da singt eine Frau schön vorne am Mikrofon und ich schaue in die Zuschauer oder die Mitsänger da in der Gemeinde hin. Also nicht hier, sonst würde ich es nicht erzählen. Aber ich habe das mehrmals beobachtet. Es gibt Frauen, die schauen dann an den Boden. Warum? Weil man eifersüchtig ist. Furchtbare Gebundenheit. Auch in Ehen. Was Eifersucht alles anrichten kann. Und vielleicht so sagst du, das ist nicht mein Problem, ich habe andere Dinge. Ich bin eben gebunden an unreine Fantasien. Ich bin gebunden an Pornografie. Ich will das gar nicht. Aber ich muss es immer wieder tun. Was können wir lernen von der Heiligungsbewegung? Ich komme zum dritten Punkt. Habe doch den Mut und lass Jesus mit seiner ganzen Kraft in dein Unvermögen, in deine Defizite hinein. Denn er allein kann die Veränderung bewirken in deinem Leben, die du selber nie schaffst. Er hat alles getan für dich, dass diese Veränderung möglich ist. Du musst nicht selber in diesem Erlösungsschloss drehen und drehen. Es ist alles schon bereit für dich. Jesus hat alles für dich getan. Was du aber musst, und da gilt es, den Stolz dran zu geben, Jesus ganz bewusst reinlassen in diese Dinge in deinem Leben. Ich habe bewusst dieses alte Bild genommen, früher von der Sonntagsschule. Leider sieht man es bei diesem schlechten Beamer nicht richtig. Aber ihr seht es vielleicht doch ein bisschen. Wer ist da drauf? Jesus, der klopft an die Türe. Es hat keine Türfalle außen. Er bricht nie ein. Und vielleicht ist das auch deine Situation. Du kämpfst selber gegen diese Dinge. Und Jesus klopft, er möchte hineinkommen. Ich weiß, es braucht manchmal, dass man den Stolz ablegt. Der erste Schritt zur Hilfe ist oft, dass man mal zugibt, da habe ich ein Problem. Und mal die Türe aufmacht. Und Jesus einlädt, mit seiner Erlösung hineinzukommen. Ich kenne das selber auch. Schon in meinen frühen Teenagerjahren habe ich leider angefangen, mich mit pornografischen Bildern zu beschäftigen. Ich habe nicht mich damit beschäftigt, sie hatten mich dann schnell einmal. Und damals gab es noch kein Internet und noch keine iPhones und so weiter. Heute ist das ja noch viel ein größeres Problem geworden. Und mit 15 Jahren habe ich mich dann zu Jesus Christus bekehren dürfen. Ich mag mich gut erinnern, ich habe alle meine Schuld, die mir bewusst war, offengelegt in einem seelsorglichen Gespräch. Und trotzdem war nicht alles sofort weg. Vor allem gewisse Fantasien und Bilder, die holten mich immer wieder ein, vor allem manchmal auch nachts. Und ich sage euch, ich war zum Teil verzweifelt, ich habe gelitten. Ich habe zu Jesus gesagt, ich will das doch gar nicht. Ich will dich ehren mit meinem Leben. Und ich habe Seelsorge gesucht. Und ich habe etwas gelernt, was mir seelsorgerlich damals geraten wurde. Nämlich jedes Mal, wenn so ein Bild oder solche Fantasien bei dir auftauchen, dann lass Jesus hinein. Dann proklamiere den Sieg von Jesus, gerade von Anfang an. Und was ist passiert? Diese Fantasien, diese Bilder, die haben immer mehr abgenommen. Ich habe diese Woche mal überlegt, es sind jetzt schon 35 Jahre her, dass ich mit einer sauberen Fantasie leben darf. Versteht mich recht, diese ist immer wieder mal angefochten. Das gehört dazu, solange wir leben. Einmal mehr, einmal weniger. Aber es ist nicht mehr dieses Zwanghafte da. Und wenn wieder mal was kommt an schlechten Gedanken, was machen wir? Ich mache das meistens so, da hat man nicht viele Zeit zum Niederknien und Beten, sondern ich proklamiere in den Gedanken einfach Jesus. Kommt vielleicht wieder mal so ein unreines Bild, das man irgendwo sieht. Dann kommt es, will sich einnisten. Jesus! Und schon ist wieder weg. Da kommt es wieder. Jesus! Man kann das üben. Und dann hat die Sünde nicht mehr diesen Zwang. Ich möchte abschließen mit einem Zitat eines Vertreters der Heiligungsbewegung von damals. Das waren originelle Typen, diese Prediger damals. Die haben nicht immer so hochtheologisch gepredigt, aber praktisch. Ich möchte einen noch erwähnen, den Fritz Berger, der hat das mal ganz schön auf den Punkt gebracht, den ich schon erwähnt habe. Das ist dieser mit diesen 5 Sünden. Dieser, der immer ins Wirtshaus musste, sein Geld zu verspielen und zu vertrinken, statt die Kinder zu kleiden. Da wurde später ein großer Erweckungsbeweger, Prediger. Und der hat gepredigt, das Wort Gottes, ich zitiere ihn, ist ein scharfes Schwert. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Und jetzt geht er in die Praxis. Kommt Sünde in dein Leben oder will dich anfechten? Was kannst du machen? Das Schwert gebrauchen, indem du sagst, ich bin gestorben. Römer 6 und auch andere Texten. Kommt sündige Lust? Was mache ich? Wenn die kommt, sage ich, er sagt ganz originell, 4-mal loschen, Adressat gestorben. Das ist das Gleiche, wie ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich muss nicht nachgeben. Jesus hat mich erlöst. Versteht ihr diese Sprache? Adressat gestorben. 4-mal loschen. Kommen, versuchen, die kommen wieder. Was machen wir? Sofort den Totenschein vorweisen. Ich bin gestorben. Geht mich nichts an. Wie der alte Augustin, als eine Prostituierte ihn Ich habe es ja schon mal erwähnt, aber ich finde das Beispiel gut. Eine Prostituierte, wo er Umgang hatte mit ihr, ihn wieder rief später, als er mit Jesus unterwegs war, hat er gerufen, Augustin! Und er hat einfach weitergelaufen. Sie hat gedacht, ich war zu leise. Und so macht es der Teufel auch und hat gerufen, Augustin, ich bin's! Kennst du mich denn nicht? Und da hat Augustin kurz umgeschaut und gesagt, aber ich bin's nicht mehr. Und ist wieder weiter seines Weges gegangen. Das ist Heiligungsbewegung, schon bei Augustin. Totenschein vorweisen. Diese Waffen nützen im Kampf für die Sünde, weil dieser durch Jesus längst ausgefochten ist. Der Satan ist besiegt. Unser Kampf ist deshalb ein Glaubenskampf. Nicht ein Kampf gegen die Sünde, den verlieren wir eh, aber ein Glaubenskampf. Was heißt das? Es gilt immer wieder, diesen Sieg zu beanspruchen. Ein Kind hat es mal schön formuliert. Sie hat gesagt, wenn eine Versuchung zur Sünde kommt, dann schicke ich einfach den Heiland an die Tür. Das ist Glaubenskampf. Ich kämpfe nicht selber, sondern ich schicke den Heiland an die Tür. Das Zusammennehmen, ich muss gegen die Sünde kämpfen, hört dann auf. Das hat die Heiligungsbewegung wieder neu entdeckt und wieder neu klar formuliert vom Evangelium. Und wir können unendlich dankbar sein dafür. Wir können noch heute davon profitieren. Amen. Darf ich euch bitten, jetzt noch aufzustehen zum Gebet? Jesus, wir danken dir ganz herzlich jetzt am Ende dieses Gottesdienstes, dass es in unserem Christenleben immer wieder um nichts anderes geht, als deinen Sieg zu proklamieren, das zu proklamieren, was du getan hast, Jesus. Danke auch für das Erbe der Heiligungsbewegung, die deine gewaltige Erlösungstat, deine allumfassende Erlösungstat wieder neu entdeckt und neu ins Zentrum gerückt hat. Und danke, Jesus, dass es noch heute möglich ist, aus der Wohnung von Römer 7 in die neue Wohnung von Römer 8 umzuziehen. Weil du in uns wohnst, weil du in uns das stärkere Gesetz bist als das Gesetz der Sünde. Jesus, ich danke dir auch für das Zeugnis gestern an der Delegiertenkonferenz, wo dieses Ehepaar bekannt hat, dass sie frei geworden sind vor diesem Jähzorn. Das machst du noch heute. Danke vielmals. Und Jesus, wenn heute Morgen Menschen da sind, die leiden, vielleicht noch irgendan einer heimlichen Gebundenheit, gib ihnen den Mut, dass sie heute noch Jesus, dich, mit deiner ganzen Kraft in diese Defizite hineinlassen. Gib ihnen den Mut, heute Morgen nach dem Gottesdienst, wo Gelegenheit ist, auch das Gespräch und das Gebet zu suchen, die Dinge einmal offen zu legen, Jesus, damit du heilen und erlösen kannst. Ja, Jesus, danke, dass du mit uns auch kommst in diese nächste Woche. Amen.